Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Holger hatte ja schon gesagt, 10. Sonntag nach Trinitatis ist herausgehoben, ist Israel-Sonntag. Am Israel-Sonntag, da wird unterstrichen, dass es ein besonderes Verhältnis gibt von der Kirche, der Christenheit zum Volk Israel. Und dieses Thema, das ist von ganz besonders großer Bedeutung, insbesondere für Christenmenschen in Deutschland. Natürlich wird an diesem Sonntag dann auch erinnert an den Holocaust und an die neonazistischen Strömungen in unserer Gesellschaft. Unterschiede zwischen Juden und Christen will ich dabei gar nicht einebnen. Es ist wichtig zu wissen, dass wir erkennen, dass unsere Wurzeln im Volk Israel, dem Volk Gottes, verankert sind. Unsere Wurzeln greifen dabei nicht ins Leere. Das ist eine besondere Erkenntnis des Paulus. Das kann man im Römerbrief nachlesen, dass das Volk Israel nicht etwa verworfen ist. Und das muss maßgeblich sein für alle unsere Reden über Israel und über Juden. Wir als Christen verstehen die biblische Geschichte des Volkes Israels ja als Heilsgeschichte. Das heißt, wir lesen das Alte Testament mit christlicher Brille. Das ist sicher auch so richtig, für uns ist aber zu wenig. Am 10. Sonntag nach Trinitatis denkt die Christenheit natürlich daran, dass Jesus selbst ein Jude ist und das Leid, das Jesus um sein Volk getragen hat, weil es sich nicht bekehren wollte, das gibt uns nicht etwa das Recht, Israel als ein verworfenes Volk zu bezeichnen, wie das manchmal durchaus noch vorkommt. Vielmehr hören wir von Paulus, dass Israel um unseretwillen mit Blindheit geschlagen ist, damit wir selig werden und erst danach das Volk Israel den wahren Gott erkennen wird, eine biblische Prophetie also. Für uns wichtig, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Die Geschichte des Volkes Israel fängt zweimal an. Mit der Geschichte des Volkes Israel, diese Geschichte tritt ein in eine neue Phase nach der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Die Römer hatten es einfach satt, ständig durch Aufstände irgendwie genervt zu werden. Der Staat der Juden wird aufgelöst, seine Bewohner werden über das gesamte römische Reich, also über die ganze Welt, verteilt. Mit der römischen Geschichte und dann der Völkerwanderung wird die jüdische Geschichte zur Geschichte der europäischen Völker. Im Verlauf von 1000 Jahren Mittelalter wird die Geschichte des Judentums besonders mit der deutschen Geschichte verknüpft. Darüber haben wir schon ganz viel gehört. Zentren jüdischen Glaubens und jüdischer Gelehrsamkeit sind in Deutschland und da vor allem im Rheinland ganz stark vertreten. Die Geschichte dieser beiden Völker ist nun sehr, sehr tragisch miteinander verknüpft. Einerseits segensreich, wir sprechen vom jüdisch-christlichen Abendland. Aber die Geschichte bekümmert uns auch, die Geschichte nämlich des Antisemitismus, die mit dem Nationalsozialismus in Barbarei und Massenmord führt. Fast wäre Hitler die Ausrottung Israels gelungen. Diese Geschichte beschämt uns. Wie sollte es nach dieser Katastrophe weitergehen? Ein kurzes Video reißt die konfliktreiche Geschichte des modernen Israels nur an. Neueste Geschichte, ein Kurzvideo zum Jahr 1947-48. Ja, der Kampf ist nicht zu Ende, das ist wohl wahr. Ja, das ist eine ganz und gar tragische Geschichte. Ja, und das ist auch nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht lösbar. Deswegen hatte ich euch das mal so gezeigt. Das ist zum Millennium ist das produziert worden. Und es zeigt diese ganze Unausweichlichkeit. Ja, das muss Gott ein Wunder tun, ja, um da irgendwie durch Gottes Gnade, dass da eine Lösung eintritt. Der Kampf ist nicht zu Ende, wohl wahr. Ununterbrochen geht das so bis heute. Der Staat Israel ist zweimal gegründet worden, einmal von David und Salomo 1000 vor Christus und dann wieder 1948 von Ben-Gurion. Den Nahostkonflikt, den werde ich hier nicht lösen. Ja, ich mache aber darauf aufmerksam, dass der moderne Staat Israel die einzige funktionierende Demokratie im ganzen Nahen Osten ist, ein Rechtsstaat. Und darum geht es auch im heutigen Predigttext. Die Perikopenordnung schlägt für den Israel-Sonntag einen Text aus dem 5. Buch Mose vor, also dem Deuteronomium. Das Deuteronomium ist eine Rede des Mose, seine letzte Rede. Da fasst er nochmal das ganze Gesetz zusammen. Man nennt dieses ganze Buch, 5. Buch Mose, auch die längste Abschiedsrede der Welt. Mose hält diese Rede, bevor die Israeliten in das verheißene Land einziehen. Mose selbst darf nicht hinein. Im 5. Mose 1,1 heißt es, Mose redete diese Worte jenseits des Jordans in der Wüste im Jordantal gegenüber Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Schatzeroth und Disahab. Schon diese schwierigen Namen machen deutlich, unser Predigttext führt uns in eine völlig fremde Weltgegend, in die da, die wir gerade gesehen haben. Und genau das charakterisiert aber den christlichen Glauben. Wenn wir als Christen von unserem Glauben erzählen, dann erzählen wir nicht zuerst von uns und unseren Erlebnissen. Unser Glaube beginnt mit Geschichten aus einer fernen Zeit und einer fernen Welt. Der eine oder andere von uns erinnert sich an den Kindergottesdienst. Abraham, Josef, ja, David und Goliath. Und wir erzählen auch den Kindern in der Schule immer diese Geschichten. Und auch da, wo wir dann aus dem Neuen Testament erzählen, führen uns die Geschichten aus unserer Zeit und unserer Weltgegend weg. Glaubender zu sein heißt, wir begeben uns in eine fremde Geschichte und werden von einer fremden Geschichte verstrickt. Glaubender zu sein heißt, sich hineinnehmen zu lassen in die Geschichte Israels und in die Geschichte des Juden Jesus. Ein Glaubender zu sein heißt heute Morgen konkret, aus der eigenen Geschichte auszuziehen und sich jenseits des Jordans in die Wüste zu begeben und sich dort eine Predigt des Mose gefallen zu lassen. Mose spricht. Ich lese 5. Mose 4, Abvers 5, heißt Ermahnung zum Gehorsam gegen das Gesetz. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Den Predigttext habe ich etwas gekürzt. Kernvers ist nach meiner Überzeugung Vers 8. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Weil der christliche Glaube nicht zuerst von sich selbst und seinen Erlebnissen redet, darum geht es in ihm auch nicht zuerst um mich und meine Seele, sondern um Gott und sein Recht. Es geht um Recht. Nicht Religion und Innerlichkeit, sondern Gott und sein Recht ist das Thema der Predigt des Mose. Und weil es Gott zuerst um Recht und Gerechtigkeit geht, darum ist die Bezugsgröße dieses Gottes zuallererst ein Volk, eine soziale Wirklichkeit. Gott will ein Volk, Gott will eine soziale Realität, die durch Recht und Gerechtigkeit geprägt ist. Gott befreit die Kinder Israels aus ägyptischer Knechtschaft und erwählt sie aus allen Völkern, um mit ihnen zusammen das Projekt einer gerechten Gesellschaft zu verwirklichen. Inmitten der Geschichte der altorientalischen Großreiche, die so gar nicht von Gott und seiner Gerechtigkeit zeugt, beginnt Gott eine neue Geschichte, die Geschichte Israels, das Projekt einer gerechten Gesellschaft. Christen sind Menschen, die sich aus dieser Geschichte heraus verstehen, die aber nicht immer schon aus dieser Geschichte herkommen. Wir müssen uns deshalb immer wieder neu daran erinnern lassen, dass wer Gott sagt, nicht Innerlichkeit, sondern Recht und Gerechtigkeit sagt. Recht und Gerechtigkeit könnten Formeln bleiben. Jedem das Seine wäre eine solche Formel, die dann auch über dem schmiedeeisernen Lagertor von Buchenwald stehen konnte. In der Rede des Mose aber im Deuteronomium gewinnen Recht und Gerechtigkeit eine spezifische Ausprägung, eine israelische Kontur. Drei Sachverhalte scheinen mir wichtig. Erstens, das Recht Israels ist ein Recht der Freiheit. Wir stehen zusammen mit Israel jenseits des Jordans als Menschen, die mit Israel aus Ägypten ausgezogen sind, als Menschen, die Gott in die Freiheit geführt hat. Diesen Menschen gibt Gott seine Gebote und Ordnungen. Sie sollen verhindern, dass Israel wieder abhängig wird von anderen Mächten. Deshalb soll etwa der König in Israel nicht zu mächtig werden. Und deshalb wird der König im Deuteronomium unter das Gesetz gestellt. Das ist ganz und gar einzigartig in der alten Geschichte. Der König steht unter dem Gesetz. Gottes Gebote und Ordnungen sollen aber auch dazu beitragen, dass sich Freiheit immer weiter ausbreitet. Nach 7 Jahren sollen Sklaven entlassen werden. Und zwar nicht mit leeren Händen, sondern so, dass sie sich eine eigenständige Existenz aufbauen können. Das Recht Israels zielt auf die Absicherung und Ausbreitung von Freiheit. Zweitens, das Recht Israels ist ein Recht der Barmherzigkeit. Gott beteiligt das Volk Israel am Projekt einer gerechten Gesellschaft. Dadurch macht Israel eine Entdeckung, die die Weltgeschichte verändert hat. Seine eigene Freiheit bewahrt nur der, der sie auch anderen gewährt. Recht stiftet nur dann wirklich Sicherheit, wenn es sich an denen orientiert, denen das Recht noch nicht zugutekommt. Gerechtigkeit zeigt sich gerade im Umgang mit denen, die von mir abhängig sind. Das Deuteronomium bestimmt, der Lohn eines Tagelöhners soll am Abend ausgezahlt werden, damit er sich das kaufen kann, was zum Leben notwendig ist. Lebensnotwendige Güter, alttestamentlich gedacht, der Mantel, in dem man nachts schläft, das Kleid, das die Würde der Witwe schützt, das darf nicht über Nacht gepfändet werden. Und Israel lernen wir, und es hat lang genug gedauert, bis wir das in Deutschland auch gelernt haben, Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit gehören zusammen. Drittens, das Recht Israels bedarf der beständigen Kritik durch die Propheten. Israel gewinnt weltgeschichtliche Wirkung durch den Kanon der hebräischen Bibel, durch die Verbindung von Gesetz und Prophetie. Das Gesetz zielt auf die Freiheit aller. Seine Gerechtigkeit erweist sich im Umgang mit den sozial Schwachen. Folglich muss das Gesetz an der Stelle kritisiert werden, wo es selbst Unfreiheit stützt und Menschen aus der Gesellschaft ausschließt. Übrigens auch für Jesus ein Dauerthema. Das Gesetz bedarf deshalb, und selbst wenn es nun ein gutes Gesetz ist, wie etwa die 10 Gebote, es bedarf der ständigen Kritik, und deshalb stehen neben dem Gesetz die Propheten, in der Folge auch Jesus. Jeder soll wissen, Recht und Freiheit gehören zusammen. Jeder soll wissen, Gerechtigkeit des Rechts zeigt sich gerade im Umgang mit den sozial Schwachen. Recht und Gesetz müssen beständiger Kritik ausgesetzt sein. Und deshalb bin ich besonders dankbar für die Rechtsgeschichte Israels, für die lebensförderlichen Impulse, die von ihr ausgehen, bis in unsere Zeit heute. Ich bin für die Rechtsgeschichte dankbar. Ich danke dem Gott Israels, der inmitten der Weltgeschichte diese Rechtsgeschichte initiiert hat. Als Glaubende erkennen wir in dieser Geschichte Gott selbst. Denn der Gott Israels ist so, wie er sich in seinem Gesetz spiegelt. Der Gott Israels ist ein Gott, der in die Freiheit führt. Der Gott Israels ist ein Gott, der in der Barmherzigkeit sein Recht durchsetzt. Der Gott Israels ist ein Gott, der seinem Volk nahe ist in der Kritik der Propheten. In Israel erkennen wir einen Gott, der seinem Volk nahe kommt, um es in die Freiheit zu führen. In Israel erkennen wir einen Gott, der sein Volk auch dann nicht abschreibt, wenn es in die Irre geht und ins Exil geführt wird. In Israel erkennen wir einen Gott, der nicht schweigt, nachdem er einmal geredet hat, sondern der sein Volk begleitet in der Form beständiger Kritik und Weisung. Wir erkennen das Wunder, dass dieser Gott auch uns nahe sein will, dass der Gott vom Sinai auch unser Gott sein will, hier in Bergisch Gladbach im Jahr 2023. Gott will uns nahe sein, als ein Gott, der in die Freiheit führt. Wie oft richten wir uns nach dem, was andere über uns vermeintlich denken oder denken könnten? Statt unseren eigenen Weg zu gehen, passen wir uns an. Der Gott des Exodus steht für einen anderen Weg. Inmitten der Geschichte der altorientalischen Großreiche arbeitet der Gott Israels an der Revolution der alten Welt. Im Vertrauen auf den Gott Israels werden Neuanfänge möglich. Neuaufbrüche können scheitern. Die hebräische Bibel blendet diese Erfahrung ja auch nicht aus. Aber Israel bezeugt uns, Gott ist uns nah als ein barmherziger Gott. Gott hält auch dann an uns fest, wenn wir ihn vergessen und von seinen Wegen abweichen. Gott geht auch mit uns in den Katastrophen unseres Lebens. Er geht mit uns in unser Scheitern, um sich gerade dort als Gott der Freiheit zu erweisen. Ganz am Beginn der Exodus-Geschichte spricht Gott zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist die Grunderfahrung des Exodus. Daran erinnert Mose die Seinen kurz vor seinem Tod. Wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nah ist wie uns, der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Wir sind angewiesen auf Gottes Güte. Sie geht aus von Israel, wo Gott sein Recht aufgerichtet hat. In der Geschichte Israels erkennen wir, Gott will, dass Menschen in Freiheit leben, aber auch in Sicherheit. Ein jeder mit einem eigenen Stück Boden unter den Füßen. Gott will, dass Menschen sich auf die Barmherzigkeit anderer verlassen können. Gott will, dass Menschen ihn gemeinsam loben. Wir in Deutschland aber kommen aus einer langen Geschichte, in der Juden immer wieder vertrieben und ausgewiesen wurden, in der für Juden die christlich gepredigte Barmherzigkeit nicht erfahrbar war, die gekennzeichnet war durch Pogrome statt durch gemeinsames Gotteslob. Wir spüren, diese Geschichte wirkt weiter, auch unter uns. Sie wirkt weiter, wenn auch in den Kirchen das Existenzrecht des Staates Israel bestritten wird. Sie wirkt weiter, wenn wir das Nein der Mehrheit Israels zu Jesus Christus nicht als Ausdruck der Treue Israels sehen, zu seinem Gott, sondern ja, als eine Verstocktheit. Der moderne Staat Israel hat viele Konflikte und Probleme zu bewältigen bis heute. Es ist aber nicht an uns, Israel zu belehren. Inmitten der Geschichte von untergegangenen Großreichen nach 1919, die so gar nicht von Gott und seiner Gerechtigkeit zeugt, beginnt Gott eine neue Geschichte, die Geschichte des modernen Israels, das Projekt einer gerechten Gesellschaft. Der moderne Staat Israel darf kritisiert werden. Die einzige funktionierende Demokratie im ganzen Nahen Osten ist ein Rechtsstaat. Dass es so bleiben soll, daran darf man Politiker in Israel sehr wohl erinnern. Gott möge uns befreien aus Hass und Vorurteilen, damit wir Menschen werden, die auf den Spuren Israels nach Gottes Gerechtigkeit suchen. Möge Gott schenken, dass Juden überall auf dieser Welt in Frieden und geachtet leben können. Jüdische Gemeinden und Menschen jüdischen Glaubens bereichern unsere Gesellschaft und unser Leben. Möge der Staat Israel weiter eine sichere Zuflucht für verfolgte Juden bleiben. Möge Gott den Verantwortlichen im Staat Israel die Weisheit schenken, um die politischen und sozialen Notlagen und Ungerechtigkeiten zu überwinden. Wir bitten Gott um Frieden im Nahen Osten und auf der ganzen Welt, der so weit weg zu sein scheint. Amen.